Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder hier unter euch sein kann. Ich habe, muss ich gestehen, schon eine Zeit lang darauf zugelebt und habe mir überlegt, soll ich heute für einen Text für meine Predigt nehmen? Und die Tatsache, dass wir heute für verfolgte Christen gebetet haben, hat mir genau dies bewusst gemacht, dass die Verfolgung, die vom Islam ausgeht, die vom Kommunismus ausgegangen war, weit in den Schatten stellt. Und den Islam haben wir auch in unserem Land. Und ich habe mich gefragt, wie können wir ihn mit einem gesunden geistlichen Leben begegnen? Was ist unsere Glaubensbasis, dass wir den Herausforderungen des Islam begegnen? Ich werde mich jetzt in der Predigt nicht damit auseinandersetzen. Das andere ist, ich habe in der letzten Zeit so eine Umfrage für die Gemeinde von Willow Creek gekriegt und habe die durchgearbeitet und habe daran gemerkt, wie unendlich elend unsere Glaubensbasis doch sein kann, wenn sie rein in der Ethik endet, in dem, was wir tun. Und dann habe ich gedacht, ich will heute auch im Blick auf Montag und Dienstag und Mittwoch einen ganz grundlegenden Text, der für unser Glauben sehr wichtig ist, und eigentlich unverzichtbar nehmen und euch ganz wichtige Aussagen über und die Grundlagen unseres Glaubens vermitteln. Und das Beste wäre, wenn jeder sich diese Predigt noch zwei oder dreimal hinterher anhören würde. So wichtig ist das und so unverzichtbar, was unseren Glauben behandelt. Und so traurig, finde ich, ist es, wie wenig das in unseren Köpfen und unserem Glauben verankert ist. Ich lese aus 1. Mose 3 die ersten 9 Verse. Und die Schlange war listiger als alle Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Und sie sagte zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, doch, doch, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des einen Baums in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, von dem sollt ihr nicht essen und sollt auch sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, nie und niemals werdet ihr sterben. Im Gegenteil, Gott weiß genau, an dem Tag, da ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet leben können wie Gott, indem ihr Gutes und Böses erkennt. Da sah die Frau den Baum, dass er gut zur Speise war und eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann und auch er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und tatsächlich sie erkannten, da sie nackt waren. Und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich daraus Schürze. Da hörten sie die Stimme Jahwes Gottes, der bei der Abendkühle des Tages im Garten wandelte. Und die Menschen versteckten sich, der Mann und seine Frau, vor dem Angesicht Jahwes Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Jahwe Gott rief den Menschen und sprach, Adam, wo bist du? In der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 und 2 begegnen uns zwei Gebote Gottes. Das erste Gebot heißt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und das zweite Gebot heißt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen. Oder sollt ihr essen? Esst ihr einfach von allen Bäumen. Nachdem Gott den Menschen gebildet hatte, schuf er für ihn einen wunderschönen Garten in Eden, wo der Mensch sich seines Lebens freuen sollte und konnte. Die ganze Welt stellte Gott ihm zur Verfügung. An allem durften und sollten sie sich bedienen, bis auf einen einzigen Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte des Gartens. Aber was war das schon? Auf den einen konnten der Mensch gut verzichten bei der Vielzahl und Fülle der Früchte an Bäumen und Sträuchern, die sein Leben reich und üppig machten. Eines Tages, der Mann und seine Frau machen gerade eine kurze Arbeitspause, eine Siesta im Schatten des Erkenntnisbaums, kommt eine Schlange vorbei und säuselt die Frau an. Hallo, geht's euch gut? Wollte mich nur mal erkundigen. Naja, ich habe da was ziemlich Komisches gehört, um ehrlich zu sein. Was geradezu Absurdes. Stimmt es, dass Gott euch verboten hat, von den Früchten der Bäume hier im Garten zu essen? Von allen, habe ich gehört. Stimmt das? Hat Gott wirklich sowas gefordert? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Finde ich unter uns gesagt auch ein bisschen kleinlich. Aber wahrscheinlich ist er so, euer Gott. Setzt euch in dieses Früchteparadies und näht euch den Mund zu. Gönnt euch nichts, nicht mal ein Fruchtzwerg. Von keinem Baum. Möchte wissen, wovon ihr lebt. Von Luft und Liebe? Bei dem Gott wahrscheinlich nur von Luft, geizig wie der wohl ist. Ihr Armen, hättet mal mich fragen sollen. Bei mir hättet ihr nicht mit Einschränkungen leben müssen. Wie mitfühlen, das tut so richtig gut, so ein Mitleid. Von keinem einzigen Baum, arme Menschen. Aber die Schlange weiß genauso gut wie die Frau, was Gott wirklich gesagt hat. Sehr bewusst verdreht sie es mit dem Ziel, Misstrauen zu säen. Nicht in einer offenen Konfrontation gegen Gott, nein, durch Scheininteresse. Ich kann euch ja so gut verstehen. Ich muss ja auch mit dem da oben auskommen. Durch ein Mitleid, das Selbstmitleid provoziert, pflanzt sie einen Argwohn ins Herz der Frau, der diese aus ihrer guten, intakten Beziehung zu ihrem Schöpfer herauslösen soll. Das hat sich bis heute nicht geändert. Gott stellt auch uns seine Welt zur Verfügung. Mit allen Möglichkeiten und Gaben. Gott gönnt seinen Menschen das Leben und die Welt. Speziell denen, die sich ihm bewusst anvertraut haben. Den Kindern Gottes, den Christen. Doch wie oft habe ich es schon gehört, naja, wenn ich zu eurem Verein gehöre, dann darf ich ja nichts mehr. Da hat man ja keine Freude mehr an Leben. Bei euch Trauerklößen gibt's doch nichts als Verbotstafeln. Sobald ich Christ bin, macht das Leben keinen Spaß mehr. Schade, dass viele so denken. Wir freilich leisten dieser Fremd- und Außeneinschätzung auch einen gewissen Vorschub. Muss denn der Satz, sowas tun wir nicht, muss der tatsächlich das prägende Merkmal von Evangelikalen sein? Wenn wir versuchen, uns positiv von unserer Umwelt um uns herum abzuheben, formulieren wir es manchmal negativ. Bei uns leben Pärchen nicht ohne Trauschein zusammen. Können wir nicht auch sagen, mir ist die Ehe etwas ganz Wichtiges. Ich finde dies eine tolle, eine unübertroffen hilfreiche Institution. Wir verkündigen, bei uns betrinkt man sich nicht. Können wir nicht auch sagen, wir versuchen verantwortungsbewusst mit Alkohol umzugehen. Schön, dass Gott uns dieses leckere Gesöff geschenkt hat. Oder wenn wir gar keinen trinken, können wir doch auch sagen, ich mag Saft. Das ist eine positive Aussage. Statt dass wir sagen, bei uns wird nicht abgetrieben, können wir doch auch formulieren, mich faszinieren Kinder. Ich schätze sie als eine ungeheure Bereicherung unseres Familienlebens. Für mich sind Kinder ein Geschenk Gottes, das Größte. Und so ist es auch diesem Survey, die ich gelesen habe. Die größten Taten Gottes an uns werden in Verneinung angeboten. Ich glaube, dass der Mensch nicht in den Himmel kommt, wenn er nicht an Jesus glaubt. Zweimal nicht. An so etwas Negatives glauben wir. Warum können wir denn nicht sagen, ich glaube, dass Jesus mich erlöst hat? Müssen wir immer nur von dem Baum reden, von dem wir keine Frucht essen dürfen, statt dass wir von den vielen, 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 unendlich vielen Bäumen, Schwärmen und Früchten, die wir pflücken, essen und genießen dürfen, sodass unsere Zeitgenossen verstehen, die Christen haben es kapiert, Gott tut uns Menschen Gutes, er gönnt uns die Welt. Versteht ihr, wir können unendlich viel von alledem reden, was Gott uns zur Verfügung stellt. Stattdessen thematisieren wir, was Gott uns verboten hat und machen es der Schlange unendlich leicht. Denn solange die Menschen von dem lebten, was Gott ihnen gegeben hatten, waren sie zufrieden. Und das ist ihr Ziel. Sie möchte die Frau dahin bringen, dass sie von dem redet, was Gott verboten hat. Komm gleich noch drauf. Wenn das, was uns von anderen positiv unterscheidet, daran besteht, dass wir, was wir nicht tun, weil wir es nicht tun dürfen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Glaube an Jesus als Glaube an Verbotstafeln erscheint. Aber die Schlange, ich habe es schon angedeutet, will noch was anderes, als bei der Frau Misstrauen gegen Gottes Großherzigkeit zu säen. Sie will die Frau gedanklich auf den einen Baum hinlenken, auf den sie es abgesehen hat. Auf dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das nun fädelt sie heimtückisch so ein, dass sie selbst nur von allen Bäumen des Gartens spricht, deren Früchte Gott den Menschen verweigert habe. Versteht ihr, das ist eine Suggestivfrage. Hat Gott wirklich gesagt? Und diese Suggestivfrage wird dann die Frau veranlassen, dass sie von dem Erkenntnisbaum redet. Aber die Frau merkt diese Manipulation natürlich nicht. Sie hat keine Ahnung, worauf die Schlange hinaus will. Und tatsächlich, der sprachliche Trick funktioniert perfekt. Die Frau bleibt völlig arglos. Sollte sie am Ende sagen, die Schlange, die hat mich verführt, vom Baum der Erkenntnis zu essen, kann die sagen, wer hat hier bitte schön vom Baum der Erkenntnis gesprochen? Ich habe nur von allen Bäumen geredet. Versteht ihr, mit welcher Raffinesse die Schlange sich an die Frau heranmacht und ihr dabei ihre wahren Ziele perfekt vertuscht? Das Hinterhältigste, ich finde geradezu perfide in der Taktik der Schlange, ist aber dies. Sie leitet den Versuch, die Frau gegen Gott aufzubringen, so ein, dass sie mit ihrer falschen Frage von keinem Baum essen, die Frau zunächst zu einer Verteidigung ihres Gottes veranlasst. So hält die Schlange die Frau in absoluter Ahnungslosigkeit, um sie dann im entscheidenden Augenblick zu überrumpeln. Das ist die Klugheit der Schlange, eine hinterhältige, eine destruktive, lebensfeindliche Klugheit. Und tatsächlich, der Plan geht auf. Die Frau verteidigt Gott, sie stellt das Missverständnis klar. Eigentlich erstaunlich, dass die Frau nicht beim ersten Vorstoß der Schlange umkippt. In der Tradition des späten hellenistisch beeinflussten Judentums und auch in der christlichen Theologie kommt die Frau hier ja immer schlecht weg. Die kirchliche Tradition behandelt die Frau geradezu als Verführerin. In der deutschen Sprache ist Schlange ja Femininum, die Schlange, ja, ein weibliches Wesen. Und wie oft habe ich das gehört, wenn ich gewarnt wurde von Mädchen oder Frauen, hüte dich vor Eva, der alten Schlange. Hoppla. Was sagt denn 1. Mose 3 von der Eva? Ist die die Verführte oder die Verführerin? Und tatsächlich im Hebräischen, das muss man sehen, und auch im Griechischen wie im Lateinischen, das sind ja die drei Bibelsprachen, ist Schlange ein männliches Wesen, so dass ich manchmal vom Schlangerich gesprochen habe. So ist denn die antike Auslegung des hellenisierten, also gräzisierten Judentums die Schlange, männlich, gleich Teufel. Der Teufel verführt die Frau. Wozu? Ah, zum Ehebruch, dass sie ihren Mann betrügt. Und noch im Mittelalter war das eine beliebte Methode, wenn man irgendeine Frau aus dem Dorf oder der Stadt loswerden wollte, da hat man verbreitet, ich habe die Müllerin oder die Meierin heute Nacht auf dem Friedhof um Mitternacht mit dem Gott sei bei uns, ihr Spielchen treiben sehen. Die hatten Sex miteinander. Das hat eine Frau im Mittelalter in der Regel nicht erlebt. Das war die Sünde der Eva, Sex mit dem Teufel. Dann wurde die Frau verbrannt. In allen menschlichen Interpretationen kommt die Frau in dieser Geschichte schlecht weg. In der biblischen Geschichte nicht. Die redet davon, dass die Frau sich entschieden und offen zu ihrem Schöpfer stellt. Ja, dass sie sich vor ihn stellt. Sie verteidigt ihn gegen die Unterstellung des Angreifers. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass der Friede, der Shalom der Gottesgemeinschaft, also zwischen Gott und Mensch, noch in Ordnung ist, noch. Die Frau stellt das Missverständnis richtig. Ich weiß nicht, woher du die Geschichte hast. Jedenfalls stimmt sie nicht. Wir essen von allen Bäumen des Gartens. Super, die Frau. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges, etwas Gefährliches. Die Frau verschärft das Gebot, du sollst nicht essen, um den Satz, du sollst die Frucht auch nicht anfassen, hat er gesagt. Zunächst hatte sie völlig korrekt zitiert, aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Nicht anfassen hatte Gott nicht gesagt. So schwer hatte er es seinen Menschen nicht gemacht. Hier wird für mich etwas wie Unsicherheit im Verhalten der Frau erkennbar. Und ich frage mich, wirkt, ist das vielleicht wie bei einer echten Schlange, die zubeißt, wirkt hier so eine Art Gift in der Psyche der Frau? Will sich die Frau vielleicht vor einem aufkommenden Misstrauen, Appetit auf die Frucht da, die über ihr hängt, schützen? Oder vor der Begehrlichkeit, da hineinzubeißen? Will sie sich dadurch schützen, dass sie dem Verbot Gottes noch etwas hinzufügt, dass sie sich verbietet, was Gott ihr nicht verboten hat? Denn genau dort stürzt sie, wo sie mit sich, mit ihrem Zusatzgebot vor dem Sturz schützen will. Ich komme aus einer geistlichen, religiösen Sozialisation, wo die Geschwister mit bestem Willen ihre Schäfchen zu schützen, den Geboten Gottes hier noch und da und da und da noch eins vorgebaut haben. Hier eine Mauer, noch eine Mauer, noch eine Mauer. Ja? Und damit, und das Judentum hat das nicht anders gemacht mit über 600 Zusatzgeboten. Damit wird aber Gottes Gebot so schwer, dass man darunter zusammenbrechen muss, dass man sie gar nicht halten kann, die Gebote. Auch nicht die Gott gegeben hat. Jedenfalls stolpert die Frau genau nicht über dem, was Gott gesagt hat, sondern was sie hinzugefügt hat zu dem, was Gott sagte. Und an dieser Stelle macht die Schlange ihren entscheidenden Vorstoß. Sie hat ihr erstes Ziel erreicht. Die Frau beschäftigt sich mit dem gewünschten Thema Baum der Erkenntnis. Und außerdem redet sie jetzt nicht mehr davon, was Gott erlaubt hat, sondern von dem, was er verboten hat. Nochmal, schade. Als die Menschen davon lebten, was Gott ihnen erlaubt hatte, waren sie glücklich. Die Frau also redet von dem Verbot Jahwes und zeigt mit ihrer Verschärfung seiner Anwesenheit eine gewisse Verunsicherung im Vertrauen zu ihrem Schöpfer. Und das merkt natürlich die Schlange sofort und lässt die Maske der Anteilnahme fallen. Jetzt geht sie zum offenen Kampf über. Das heißt, jetzt wird nicht mehr gefragt, sondern behauptet. Und zwar mit ungewöhnlicher Schärfe. Nie und niemals werdet ihr sterben. Im Klartext, Gott lügt euch an. Jetzt wisst ihr, was für ein Gott über euch zu herrschen beansprucht. Und einem solchen missgünstigen, herrschsüchtigen Lügner, der euch das Leben nicht gönnt und der euch darum kurz hält, dem vertraut ihr euch an? Das ist die Botschaft. Ich wüsste was Besseres. Unter der Wirkung dieser massiven Infragestellung Gottes aber macht die Schlange sofort ein Wahnsinnsangebot. An dem Tag, sagt sie, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet leben wie Gott.
Verstehst du, Frau? Das Gegenteil dessen, was Gott angedroht hat, wird eintreffen. Das Essen der Frucht wird nicht den Tod zur Folge haben, sondern etwas, was Gott euch nicht geben will, was er euch nicht gönnt, was er euch vorenthält. Probier's doch nur aus. Ihr braucht nur einmal reinzubeißen. Dann wisst ihr, dass Gott euch angelogen hat, dass er euch das Beste vorenthält. Hört auf mich. Ich gebe euch, was Gott euch nicht gönnt.
Was aber ist es, das die Schlange den Menschen zu geben verspricht? Zwei Dinge. Sie sagt erstens, ihr werdet sein wie Gott. Das steht in den meisten Bibelübersetzungen. Aber das ist keine Aussage, dass der Mensch Gottes Natur sozusagen annehme oder im Fachjargon keine ontologische Bestimmung im Sinn einer Vergottung des Menschen. Also keine dogmatisch gesprochen Wesensgleichheit mit Gott. Im Hebräischen, das ist ja eine Zustandsbeschreibung, ja? Und Zustandssätze werden im Hebräischen immer ohne Tätigkeitswort konstruiert. Aber hier in diesem Satz steht ein Tätigkeitswort, das leider nur mit sein übersetzt ist. Und bei uns ist es ja nur ein Hilfsverb. Ein Tätigkeitswort, und dieses Tätigkeitswort macht diesen Satz zu einem Handlungssatz. Deswegen sollte man besser übersetzen, ihr werdet leben wie Gott. Ihr werdet handeln können wie Gott. Ihr werdet euer Leben gestalten können wie Gott. Und dabei heißt das wie Gott, ohne auf Grenzen zu stoßen, auf Verbote zu stoßen, ohne einen Stärkeren über euch zu haben. Und auch hier wieder habe ich gedacht, die Schlange spricht noch heute, immer noch und immer wieder. Ich will keinen Stärkeren über mir haben, auch wenn er sich Gott nennt. So, das war der erste Satz. Der zweite Satz beinhaltet eine genauso schwierige Formulierung, Gutes und Böses erkennen. Mit diesem Satz sagt die Schlange, wie sich das wie Gott handeln im Alltag der Menschen verwirklicht. Luther übersetzt hier, wissen, was gut und böse ist und meint unterscheiden zwischen gut und böse. Und das kann man auch in anderen Bibelübersetzungen finden. Ihr werdet unterscheiden können zwischen gut und böse. Diese Übersetzung aber führt in die falsche Richtung. Sie sagt nämlich zu wenig, weil der Inhalt des Erkennens rein ein intellektuelles, gedankliches Geschehen ist. Dadurch führt diese Übersetzung zu der irrigen Ansicht, der Mensch habe, und das ist ja ganz typisch und weit verbreitet, der Mensch habe vor dem Sündenfall kein ethisches Bewusstsein von Gut und Böse gehabt. Erst das Essen der Frucht habe ihm ein ethisches oder moralisches Unterscheidungsvermögen vermittelt. Wie auch immer. Übersetzt man aber richtig, ihr werdet Gutes und Böses erkennen, eröffnen sich hier alttestamentliche Verstehensmöglichkeiten. Und die will ich kurz erklären. Die Formulierung Gutes und Böses und dann, was bedeutet erkennen? Was steckt hinter diesem Wort? Die Formulierung Gutes und Böses meint im Alten Testament, hat erstmal gar nichts mit Moral zu tun, sondern meint so viel wie alles. Der Hebräer liebt es, etwas Umfassendes, Ganzes in Form von Polbestimmungen auszudrücken. Man nennt das wieder in der Fachsprache Merismen. Gut ist ein Pol, böse ist der andere Pol. Und alles, was zwischen dem Gut und Böse steht, ist hier zusammengefasst. Ja? Sozusagen, hier wird das gesamte Leben zusammengefasst. Dieses Gut und Böse gibt es oft noch im Alten Testament, will ich jetzt nicht, würde alles den Rahmen sprengen, erklären. Aber das ist kein Einzelfall hier. Nur ein Beispiel. Im ersten Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das sind auch zwei Pole, Himmel und Erde. Das heißt, Gott schuf alles. Das ganze Universum. Alles, was hier, das, was der Mensch in der Antike sehen kann, ausmacht. Die gestirnte Welt und die irdische Welt mit Erdteilen und Meeren und so weiter. Gott schuf alles. Das hat mit Moral nichts zu tun. Auch dies nicht. Himmel und Erde, das ganze Universum. Und auch Paulus, der ist auch Jude, der sagt einmal so einen ähnlichen Satz, wenn er sagt im Römerbrief, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir gehören dem Herrn.
Leben und Sterben, zwei Pole, Verzeihung, ja. Wir würden sagen, von der Wiege bis zur Bahre. Das ganze Leben, ja. Leben und Sterben, es wird fast das gesamte Leben zusammen. Paulus kann auch in diesen Polbestimmungen etwas Ganzes ausdrücken. Gutes und Böses. Öfter begegnet im Alten Testament aber auch die Verneinung, weder Gutes noch Böses. Und das verkehrt natürlich diese Redewendung in das Gegenteil. Und das heißt dann nichts. Ein kleines Beispiel. Der älteste Sohn Davids, Amnon, der Kronprinz, vergewaltigt seine Halbschwester Tamar und entehrt sie anschließend in aller Öffentlichkeit. Eine ungeheure Schweinerei und Unverschämtheit. Nun hat die Tamar einen Vollbruder, den Absalom, der Zweitälteste. Der hasst seitdem seinen älteren Bruder tödlich. 2 Jahre lang wartet Absalom auf eine günstige Gelegenheit zur Rache. Und in dieser Zeit redet er nicht ein einziges Wort mit seinem Bruder Amnon. Biblisch formuliert, Absalom aber redete mit Amnon weder Gutes noch Böses. Kein Wort über Zeitung, über Politik, über Wetter, aber auch kein Lob, kein Tadel, nichts, kein Wort. Er redet nichts. Weder Gutes noch Böses, heißt alles, nichts, überhaupt nichts. Und fehlt dieses nicht, heißt dies Gutes und Böses alles. Im Mund der Schlange unter dem Baumgarten Eden hat der Satz, ihr werdet Gutes und Böses, nun eine ausgesprochene, verheißungsvolle Bedeutung. Ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Wenn man jetzt sieht, wie im Alten Testament das Wort erkennen benutzt wird, dann versteht man, was dahinter steht. Dass es sich nicht nur auf den intellektuellen Vorgang des Verstehens konzentriert. Natürlich, das ist das Gefährliche, auch im Alten Testament heißt erkennen, ist das ein intellektueller Vorgang. Jemand erklärt mir was, ich will euch hier heute Morgen was erklären und ihr kapiert es. Ja, ein intellektueller Vorgang. Da findet ein Erkennen statt im Kopf. Aber dann kann der Hebräer das Wort erkennen auch auf manuelle Fähigkeiten, auf handwerkliche Fähigkeiten ausweiten. Ja? Der Salomo, der beruft sich tyrische Matrosen auf seine Schiffe, die er hat bauen lassen, weil seine Leute, die Hebräer, nicht erkannt haben, wie man Schiffe lenkt. Das heißt einfach, die können keine Schiffe lenken. Ja? Etwas können kann auch bedeuten, etwas handwerklich beherrschen. Das ist also die intellektuelle Ebene. Die manuelle, die handwerkliche Ebene, ja, die Ebene des Tätigseins und schließlich die zwischenmenschliche Ebene. Auch hier spielt das Wort Erkennen eine ganz wichtige Rolle. Wenn man den Bruder erkennt, dann heißt es, man erkennt seine Not intellektuell und hilft ihr handgreiflich. Hilft ihr, das gehört immer zusammen. Sehen, dem geht schlecht und helfen, dass es ihm nicht mehr schlecht geht. Das heißt, den Bruder erkennen. Aber auch auf der Ebene Gott-Mensch spielt das eine wichtige Rolle. Ach so, noch zwischen Menschen. Ja, das kennen ja manche von euch. Wenn Sie Elberfelder Bibel lesen, dann begegnen Sie der Formulierung. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Die Frau erkennen heißt ein Kind zeugen. Intimste Gemeinschaft haben mit dem Ehepartner. In der ja auch eine Harmonie der Gemeinschaft zum Ausdruck kommt. Wir merken, wie das Wort erkennen nur sehr, sehr teilweise, was mit dem Intellektuellen zu tun hat. Und auch Gott erkennen heißt A, wieder was Intellektuelles, seine Gebote kennen und dann wieder was Praktisches, die Gebote tun. Gott erkennen, ja, wir Brüder in der Brüderversammlung haben ja immer Erkenntnisse gehabt, das ist was rein Intellektuelles. Aber Gott erkennen heißt, seine Gebote kennen und die Gebote auch tun. Wieder die Zusammengehörigkeit des Lebens. So, und jetzt zurück zum Gutes und Böses erkennen. Versteht ihr, was das heißt? Alles können. Das ist das Angebot der Schlange. Die macht hier ein umfassendes Lebensangebot. Wenn sie den Menschen anbietet, ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Sie sagt, alles werdet ihr können, denn ihr könnt in allen Bereichen, eingeschlossen eure Gottesbeziehung, umfassend selber Herr eures Lebens sein. Es gibt keinen Lebensbereich, in dem ihr euer Leben nicht selber bestimmen könnt, nicht sein könnt wie Gott. Gott? Braucht er doch gar nicht mehr. Naja, gut, Solltet ihr doch mal in die Verlegenheit kommen, Gott zu brauchen, dann bitte schön nicht als Bittsteller, nicht als Befehlsempfänger, sondern als gleichberechtigter Partner Gottes. Ihr steht da nicht länger unter Gott, sondern ebenbürtig neben ihm. Versteht ihr? Ihr seid zwar noch Menschen, aber ihr lebt nicht mehr unter den Bedingungen des Menschseins, sondern wenn ihr mir folgt, dann lebt ihr unter den Bedingungen des Gottseins. Ihr könnt euer Leben nur euch selbst verantwortlich gestalten, selbstmächtig, wie allein Gott selbst mächtig ist. Ist euch aufgefallen, was die Schlange nicht sagt? Sie fordert nicht zur Lüge auf. Sie fordert nicht zu einem Diebstahl, Betrug oder Ehebruch auf. Keine Verführung zu einem moralischen Vergehen. Sie verführt mit keinem Wort zu einer bösen Tat. Ruft auch nicht zur offenen Rebellion gegen Gott auf. Sie will natürlich, dass der Mensch Gott gegen Gott rebelliert, aber nicht in dieser offenen Konfrontation. Sie verführt nicht dazu, eine Sünde zu begehen, so wie wir das normalerweise sagen. Im Gegenteil, sie macht ein überraschend positives, ein verlockendes Angebot. Greift nach der Frucht, lockt sie, dann greift ihr nach dem wahren Leben. Das ist es. Leben verspricht die Schlange. Hätte sie etwas Unmoralisches von der Frau erwartet, nie wäre sie bei der gelandet. Nicht etwas ethisch Verwerfliches soll der Mensch tun, nein. Lebensbejahung, Lebensoptimierung, ja, das Leben soll er ergreifen. Echtes, unverfälschtes, unbegrenztes Leben. Das ist es, was Gott seinen Menschen nicht gönnt, behauptet die Schlange. Ich gebe euch, was Gott euch vorenthält. Wendet euch von eurem herrschsüchtigen, geistigen Gott ab, der euch keinen einzigen Baum gönnt, und folgt mir. Dann habt ihr in grenzenloser Freiheit wahres Leben. Und genau das, Geschwister, ist die Sünde des Sündenfalls. Der Mensch greift umfassend nach einem Leben, das er nicht aus der Hand Gottes empfängt, sondern sich selbst nimmt. Und alle Gesetzesreligionen machen eben genau das. Da kann der Mensch sich mit der Treue zum Gesetz das Leben erarbeiten. Der Mensch greift im Garten Eden nach einem Leben, das er dann anschließend in eigener Regie führt. Eigenmächtig, nicht unter der Regie dessen, der ihm das Leben gegeben hat und dem er also sein Leben verdankt. Dieses Leben ist Sünde. Dieses Leben ohne Gott ist Sünde. Und aus dieser Sünde ergeben sich dann die vielen, vielen Einzelsünden, angefangen bei neidvollen Gedanken bis hin zum Völkermord und Holocaust. Ja, dieses Leben verdient seinen Namen Leben nicht mehr. Dieses Leben ist tot. Hatte Jahwe zu den Menschen im Garten Eden nicht gesagt, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr sterben, da seid ihr tot? Genau das geschieht. Ich springe mal ins Neue Testament zu Jesus. Viele Jahrhunderte später erzählt Jesus mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn die Sündenfallgeschichte neu auf das Wesentliche konzentriert. Das Erbe, das der Sohn vom Vater einfordert, gibt ihm der Vater. Erbe, da heißt es, der Vater gab ihm die Habe. Jetzt gut zuhören, im Hebräischen, im Griechischen steht hier Bios. Ja, ihr kennt das Wort Biologie, ne? Lehre vom Leben. Bios heißt das griechische Wort für Leben. Das kann auch in der Nebenbedeutung Lebensunterhalt meinen. Und deswegen wird hier Habe übersetzt, weil es auch Lebensunterhalt heißen kann. Aber der antike Mensch hat natürlich bei Bios immer sofort auch Leben gehört. Und das will Lukas sagen. Der Sohn sagt, Vater, gib mir mein Leben, ich möchte es an einer Regie führen. Der Vater gibt es ihm. Der Sohn nimmt sein Leben aus der Hand des Vaters, indem wir Gott erkennen, führt es in eigener Regie und scheitert daran. Das Ende, Leben unter kultisch unreinen Schweinen. Das ist das Ekelerregendste für einen Juden überhaupt, Schweinefleisch essen, weil das ihn von Gott trennt, kultisch unrein macht. Da sind wir beim Thema von morgen und übermorgen. Bei den Schweinen leben, kultisch unrein, von Gott getrennt, absolut radikal von Gott getrennt. Gottlos sein. Als der Sohn wieder bei seinem Vater aufkreuzt, charakterisiert der ihn, der seinen Gott und Vater verloren hat, so: Dieser mein Sohn war tot. Soweit der Evangelist Lukas. Und der Apostel Paulus formuliert es klar und deutlich: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde zahlt also jedem, der ihr dient, den Tod aus, sagt Paulus in Römer 6, Vers 23. Und im Epheserbrief sagt er: Einst wart ihr tot in Sünden. Nein, der Mann und die Frau im Garten Eden fallen nicht tot um, als sie von der todbringenden Frucht essen. Aber dass ihr Leben ihnen jetzt das Gegenteil der Entgrenzung und Optimierung beschert, die die Schlange ihnen versprochen hatte, das erfahren sie sofort. Der Zerstörung der Gottesbeziehung folgt die Zerstörung der zwischenmenschlichen Beziehung. Mann und Frau können weder sich noch Gott in die Augen sehen, ohne sich zu schämen. Versteht ihr, dieses sich Schämen, das zeigt diesen radikalen Bruch in der Gemeinschaft zwischen Menschen und auch zwischen Menschen und Gott. Das Leben in Nacktheit ohne Scham gehörte zum vergangenen Leben in der intakten Gottesbeziehung im Garten Eden. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht, lautet der letzte Satz, bevor die Schlange die Bühne betritt. Als sie wieder abgetreten ist und die Menschen die todbringende Frucht gegessen haben, heißt es von ihnen, und sie erkannten, ja, sie erkennen tatsächlich etwas, aber das ist nicht Lebensbewältigung. Sie erkannten, dass sie nackt waren und hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Wenn Gott den Menschen dann später Fellkleidung schneidert, damit sie sich darin ungehindert und vernünftig bewegen können, macht er damit auch klar, wie erbärmlich sich das neue Leben in der Freiheit vom Schöpfer darstellt, wie es eingewickelt in unförmige Blätter die bisherigen Lebensmöglichkeiten behindert und einschränkt, statt sie zu fördern und zu entgrenzen. Tatsächlich, das Gegenteil dessen, was der Schlangerich versprochen hat, ist eingetreten. Nicht Lebensentgrenzung, sondern Begrenzung. Was sie jetzt leben, ja, das verdient die Bezeichnung Leben wirklich nicht mehr. In der gesamten Bibel meint ja menschliches Leben in erster Linie intakte Gemeinschaft des Geschöpfes mit seinem Schöpfer. Und erst seit der Aufklärung ist die Bedeutung des Wortes Leben auf das rein biologische reduziert worden, auf das Funktionieren unserer Körperfunktionen. Solange man mit Apparaten das Herz am Schlagen und die Lunge am Atmen halten kann, lebt der Mensch noch. Was ist das für eine Lebensphilosophie oder Definition? Gut, wenn wir diesen reduzierten Lebenssinn als das Normale voraussetzen, hat tatsächlich der Mensch nach seiner Trennung von Gott sein Leben behalten, durchaus. Bringen wir hingegen die biblische Sinngebung von Leben in Anschlag, Leben ist nur sinnvoll in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, dann hat der Mensch mit der Preisgabe seiner Gottesgemeinschaft das verloren, was sein Leben, seine menschliche Existenz zu einem Leben macht. Die lebenspendende, intakte Beziehung zu Gott, der ihm mit der Gabe des Lebens zugleich seine Gemeinschaft im Mitherrschen mit seinem Schöpfer geschenkt hatte. Das Dilemma des Menschen ist also nicht, dass er irgendwelche Sünden begeht, die mehr oder weniger schlimm sind, mit denen er damit mehr oder weniger Schaden anrichtet. Erst recht nicht ist unser Elend, gut zuhören, dass wir einen Sitten- oder Gesetzeskodex nicht erfüllt haben, nicht irgendeiner Gerechtigkeit gerecht geworden sind. Als der Sündenfall wird hier auch weder ein Ungehorsam gegenüber Gottes Verbot, von der Baumfrucht zu essen, verhandelt, noch ein sexueller Seitensprung der Frau mit dem Satan. Und es ist wieder Jesus Christus, der zeigt, was hier passiert ist. Wenn wir fragen, wofür ist Jesus eigentlich in die Welt gekommen? Wofür ist er am Kreuz gestorben? Dann lautet die erste negative Antwort eindeutig: Er ist nicht für ein moralisches Versagen gekommen. Unser Schaden ist viel gravierender. Viel gefährlicher, er besteht nicht darin, dass wir gegen eine Norm verstoßen, sondern gegen eine Person rebellieren. Und diese Person ist kein geringerer als unser Schöpfer, der uns das Leben gab. Ist der Gott, der immer noch Anfang und Ende unseres Lebens bestimmt, ist der Herr des Universums von Himmel und Erde, der Herr, der ein Anrecht auf seine Schöpfung hat und auf unser Leben bis heute erhebt. Mit unserer Meuterei gegen Gott haben wir das Leben verloren, weil wir das Leben mit unserem Gott verloren haben. Männer wie Frauen, beide in gleicher Weise schuldig geworden. Im biblischen Bericht, das ist mir jetzt sehr wichtig, essen beide von der Frucht. Beide erkennen sie, die Frau und ihr Mann, dass sie nackt sind. Beide schämen sie sich dafür. Beide verstecken sie sich vor ihrem Gott, weil sie beide vor ihm Angst bekommen haben. Jetzt hat der Mensch Angst vor Gott. Ja, jetzt ist Jahwes abendliches Kommen in den Garten nicht mehr Höhepunkt des Tages, sondern Anlass zur Angst. Die Sündenfallgeschichte erzählt ganz offen davon, wie die Menschen vor Gott, ihrem Schöpfer und Herrn, weglaufen. Und Gott antwortet auf das Weglaufen seiner Menschen. Er kommt zu ihnen in den Garten nach Eden, um nach seinen treulosen Geschöpfen zu sehen, die sich vor ihm in die Büsche verdrückt haben. Nun hätte Gott ja mit der Antwort reagieren können, na bitteschön, wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Und damit hätte sich dann wieder in seine himmlische Welt verfügt. Aber Gott geht den Menschen nach. Gott sucht sie. Gott ruft nach ihnen. Hallo, wo bist du? Adam, wo bist du? Ja, Gott lässt die nicht los, die ihn losgelassen haben. Er gibt nicht preis, die ihn preisgegeben haben. Gott macht sich auf den Weg zu ihnen. Dieser Weg führt durch die ganze Bibel hindurch, führt über die vergeblichen Versuche Gottes in der sogenannten Urgeschichte, die Menschheit insgesamt wieder zu sich zurückzubringen, führt über die Berufung des einen Gehorsamen, Abraham, Israels Urvater, führt auch über die Verheißung an David, Gottes Gesalbten, bis hin zur Sendung des anderen Gehorsamen, Jesus Christus, der Messias. Er, der Sohn Gottes, kommt vom Himmel auf die Erde, auf eine Erde, die nur noch schemenhaft etwas mit der heiligen, intakten Welt des Gartens Eden zu tun hat. In dieser von Sünde entstellten Welt sieht Jesus jeden einzelnen von der Sünde entstellten Menschen. Liebt ihn, geht ihm nach und sucht ihn. Wie es im Anfang sein Vater im Himmel Gott mit den Menschen getan hat. Wie ein fürsorglicher Hirte, der gut für seine Herde sorgt, gerade die schwachen Tiere im Blick hat, so sieht dieser Jesus seine Menschen, die durch die Sünde geschwächt, gezeichnet, entstellt sind, sieht die vielen, vielen Toten, die ihn lachend oder weinend umgeben, lebenshungrig oder lebenssatt oder des Lebens überdrüssig, und die alle glauben, das wäre das Leben. Nun ja, das Leben ist nun mal so. Jesus sieht sie. Jesus geht ihnen nach. Er sucht sie, ruft sie. Er weiß, das Leben, das nun mal so ist, ist nicht das Leben. Es kann ganz anders sein, das Leben. Jedenfalls dieses Leben, das er ihnen anbietet, die ihr Leben als Tote leben, weil sie es ohne ihren Schöpfer leben. Er bringt ihnen Leben im Überfluss. Er, der Hirte, der gut für seine Herde sorgt. Er weiß und sagt es, jetzt Leute, wo ich euch als der Gesandte meines Vaters im Himmel euch die atemberaubende Chance bringe, Leben im Überfluss zu haben. Jetzt ist die Stunde da, so sagt Jesus im Johannesevangelium, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und die sie gehört haben, das heißt angenommen haben, werden leben. Ja, sie sind aus dem Tod in das Leben übergegangen. Deshalb kommen sie nicht in das Gericht, das Gott eines Tages über die Toten sprechen wird. Nicht, weil sie alle Gebote gehalten haben, sondern weil sie von dem Tod in das Leben übergegangen sind. Jetzt können wir hier alle in die Hände klatschen und rufen, Halleluja, wir sind vom Tod in das Leben übergegangen. Deswegen kommen wir nicht in das Gericht. Das Johannesevangelium zeigt uns, in der sogenannten Sündenfallgeschichte geht es um eine einzige Sache in 1. Mose 3, dort im Garten Eden. Es geht um Leben und Tod. Leben, das mit Recht diesen Namen trägt, ist immer nur Leben unter Gott, mit Gott, aus Gott und seinen Möglichkeiten, ohne ihn, den Schöpfer des Lebens. Ohne ihn ist Leben tot. Und um nichts anderes geht es ja auch in der Jesusgeschichte. Jesus stirbt den Tod der Toten, um ihnen Leben zu geben. Leben, das mit Recht diesen Namen trägt. Leben unter Gott, Leben mit Gott, Leben aus Gott und seinen Möglichkeiten. Mit der Zusage der Chance, vom Tod ins Leben zu wechseln, macht Jesus seinen Hörern, und das sind auch wir, die wir heute Morgen seine Stimme hören, die des guten Hirten, ein unüberbietbares Angebot. Ebenso wie uns, wie er uns eine sehr ungemütliche, höchst unpopuläre Wahrheit zumutet. Denn wer lässt sich schon gerne sagen, du bist tot? Jesus sagt es. Jesus qualifiziert seine Hörer schlechthin als Tote. Doch diese, und das ist die unüberbietbare Chance, diese Toten können ihn hören. Und sie sollen ihn hören. Wo dann aus dem Hören ein Gehorchen wird, findet ein menschenunmögliches Wunder statt. Aus den Toten werden Lebende, ja solche, die Leben in Überfluss haben. Hallo, der Garten Eden. Lässt grüßen. Leben im Überfluss. Und weiter hatten sich die Menschen im Garten Eden mit dem Aufstand gegen ihren Schöpfer nicht nur vom Leben in den Tod katapultiert, sondern sich auch Gott zum Feind gemacht. So werden wir alle, die wir aus dem Tod ins Leben hinübergewechselt sind, erleben, dass eben dieser Gott uns nicht als Feind und nicht als Richter gegenübertritt, sondern als der Gott, der uns in seiner Liebe gesucht hat, als wir noch gar nicht daran dachten, ihn zu suchen. Eben der Gott, der bereits am Anfang im Garten Eden den Menschen gesucht hat. Adam, wo bist du? Bernd Brockhaus, wo bist du? Als du von deinem Retter Jesus das Leben in Anspruch genommen hast, das Jesus selber ist, da hast du dich wieder der Herrschaft Gottes, deines Schöpfers, unterstellt. Der ist jetzt auch dein Erlöser. Wirksam wurde diese Herrschaft Gottes da, wo du deine Rebellion gegen Gott, das heißt deine Todesexistenz, in den Tod Jesu hineingegeben hat, als der am Kreuz deinen Tod starb, um dir sein Leben zu geben, das Leben unter Gottes Herrschaft. Wie im Anfang der Welt, als Gott den Menschen zu einem Leben unter seiner Herrschaft schuf, so gibt Gott Jesus uns heute Gottes Leben. In einem Leben aus der Hand Jesu ist das Ursprüngliche wiederhergestellt. Auch in deinem und meinem Leben. Was willst du mehr, als dass Gott, wie bei Adam und Eva, alles adelt, was du tust? Adelt und damit sinnvoll macht. Ja, allem, was du tust, die Qualität der Ewigkeit verleiht. Jetzt kannst du mit Gewissheit sagen, wenn ich eines Tages diese Erde verlasse, dann bin ich gewiss jetzt schon, ich habe nicht vergeblich gelebt. Weil Gott mein Herr ist, sorgt er dafür, dass der Tod mein gelebtes Leben nicht der Sinnlosigkeit preisgibt. Und wenn Gott dann mit dir zusammen auf dein Leben zurückschaut, fragt er nicht, wie viele Menschen dein Lebenswerk bewundert haben, sondern er fragt, ob du das, was er dir an Talenten anvertraut hat, ein Talent, fünf Talente, zehn Talente, ob du das zu seiner Ehre, als seine Gabe, zu seiner Herrschaft eingesetzt hast. Mehr nicht. Wenn ja, wenn du also dein Leben als Gottes Gabe an dich gelebt hast, wirst auch du diese Einladung erhalten. Gut so, du guter und treuer Diener. Über wenig warst du treu, mehr braucht's nicht. Über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freuden deines Herrn. Und dann, wenn du deinen Blick auf Gott erhoben hast, zu Gott hin erhoben hast, dann siehst du auf einmal, dass die Tür zu Gottes himmlischer Welt weit offen steht, von Gott selbst geöffnet. Und auf den ersten Blick erkennst du, was der Mensch verlor, als er damals vom Baum der Erkenntnis aß. Du erkennst das Paradies, voller Bäume mit den köstlichsten Früchten. Und in der Mitte dieses herrlichen Gartens, groß und alle Bäume überschattend, den Baum des Lebens, das Jesus dir in seinem Sterben am Kreuz zugeeignet hat. Darum lädt dich Gott ein, in sein Paradies hineinzugehen. Amen.